Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus Sicht der FDP-Spitze ist die Debatte um Außenminister Westerwelle ausgestanden. Parteichef Rösler stellte zum Auftakt der Fraktionsklausur in Bergisch Gladbach klar, es werde keine personellen Veränderungen geben. Er reagierte damit auf Spekulationen, Westerwelle werde vor den Abgeordneten die Vertrauensfrage stellen wegen seiner umstrittenen Libyen-Politik. Auch in der FDP hatte sich deswegen viel Unmut geregt, weil der Minister es zunächst vermied, den Militäreinsatz der NATO zu würdigen.
Er konnte sogar wieder lachen, der Außenminister, denn über ihn gab es heute auf der Fraktionsklausur der FDP kein Scherbengericht. Parteichef Rösler hält an Westerwelle fest, will jetzt vor den Landtagswahlen und mitten in der Euro-Schuldenkrise keinen erneuten Machtkampf. Doch Rösler machte unmissverständlich klar, wer jetzt das Sagen hat, selbst in der Außenpolitik.
In außenpolitischen Fragen habe ich klar nochmals in der letzten Woche als Parteivorsitzender die Linie der FDP, der Liberalen, vorgegeben. Der Bundesaußenminister ist dieser Linie auch ebenso klar gefolgt. Deswegen gibt es überhaupt keine Notwendigkeit für Diskussionen. Und ich halte deswegen auch die öffentliche Debatte in dieser Frage für beendet.
Und die Abgeordneten folgen Rösler, stellen sich bei allem Unmut noch einmal hinter ihren schwer angeschlagenen Außenminister.
Ein Außenminister, der bei jedem Kriegseinsatz genauestens abwägt, ob er notwendig ist und ob er wirklich das letzte Mittel der Außenpolitik darstellt, ist immer der richtige Außenminister.
Das eigentliche Hauptthema der Klausur ist jedoch die europäische Schuldenkrise. Rösler wirbt für den Kurs der Bundesregierung, auch mit der Forderung, die Neuverschuldung in den Euro-Staaten stärker zu bekämpfen.
Wir können uns im Weiteren auch eine Verschärfung der bisherigen Maßnahmen vorstellen, beispielsweise eine nochmalige Absenkung der Defizitkriterien im Haushalt. Und für alle Staaten, die diese Kriterien nicht erfüllen, fordern wir automatische Sanktionsmaßnahmen bis hin auch zu Entzug des Stimmrechts.
Rösler will mit seiner Europolitik inhaltlich punkten. Streit ums Personal kann er dabei nicht brauchen. Deshalb hält er an Westerwelle fest. Doch der Außenminister geht auf dünnem Eis, denn ihn trägt jetzt nur noch die Parteiraison. Festen Rückhalt hat er kaum noch.
Thema für die FDP ist auch, wie der Bundestag am neuen Euro-Rettungsschirm mitwirken soll. Parteichef Rösler stellte klar, den Abgeordneten müsse das letzte Wort zustehen bei allen wichtigen Entscheidungen, die den Rettungsschirm betreffen. Der Fonds soll einspringen, wenn hochverschuldete Euro-Länder in Schieflage geraten. Unionsfraktionsvize Meister regte unter anderem an, das Parlament immer dann wieder zu befragen, wenn ein Land Hilfen abfordert.
Über Wege aus der Euro-Schuldenkrise haben Bundeskanzlerin Merkel und der slowenische Ministerpräsident Pahor in Ljubljana beraten. Beide sprachen sich für eine straffe Sanierung der Haushalte in den Ländern der Eurozone aus. Sie forderten zudem eine Harmonisierung der EU-Wirtschaftspolitik, etwa bei den unterschiedlichen Steuer- und Sozialsystemen. Eine gemeinsame Währung brauche eine stärkere politische Union, betonte Merkel.
Der Übergangsrat in Libyen hat die letzten verbliebenen Gaddafi-Truppen ultimativ aufgefordert, bis Samstag zu kapitulieren. Andernfalls wollen die Aufständischen die Stadt Sirte angreifen, wo sich Anhänger des bisherigen Machthabers verschanzt haben. Verärgert äußert sich der Rat über Algerien. Das Nachbarland hat die Ehefrau und mehrere Kinder Gaddafis aufgenommen.
Für diese Kinder ist das der schönste Panzer des Landes. Wippe und Kletterberg zugleich. Tripolis, von Normalität zwar immer noch weit entfernt, kommt allmählich zur Ruhe. Schüsse sind kaum noch zu hören in der Millionenstadt. Das nutzen die Menschen für Ausflüge. Zum Beispiel hierher, zu diesem Haus, dort, wo die Gaddafi-Tochter Aisha gewohnt hatte, bis sie in den Untergrund abgetaucht war mit ihrer Familie. Über ihre Flucht nach Algerien wundern sich die wenigsten.
Die haben uns doch immer angelogen. Sie haben gesagt, wir leben wie das Volk. Aber die haben doch viel besser gelebt als wir. Unglaublich.
Im Osten des Landes geht der Krieg unvermindert heftig weiter. Gaddafis Heimatstadt Sirte ist das Ziel dieser Rebellen. Spätestens in 10 Tagen soll sie eingeschlossen sein. Aus dem ganzen Land, Osten wie Westen, werden Truppen an diese Front herangeführt. Die NATO hat auch heute wieder Ziele in und um die Stadt bombardiert, alle militärisch, sagt sie.
Auf die Rebellenkämpfer warten Eliteeinheiten Gaddafis. Eine blutige Schlacht fürchten die Kommandanten. Wir hoffen, dass die Stämme die Stadt kampflos übergeben, aber sicher ist das nicht. In die Verhandlungen eingebunden ist auch der Stamm Gaddafis. Die Frage ist also, lässt er den ehemaligen Diktator fallen oder stützt er ihn und droht mit ihm unterzugehen?
Bis Samstag hat der Vorsitzende des Übergangsrates, Jalil, den Gaddafi-Treuen Zeit gegeben, sich zu äußern. Kommt keine Antwort, dann droht eine blutige Schlacht.
Große Teile Libyens sind inzwischen in der Hand der Aufständischen. Die NATO betonte heute in Brüssel, sie werde ihre Angriffe so schnell wie möglich einstellen. Zurzeit stellten die Truppen Gaddafis aber noch eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Es gebe deshalb noch Arbeit zu tun.
Das Ritual ist jede Woche dasselbe. NATO-Sprecherin Oana Lungescu betont nicht nur, wie wichtig und nötig der Einsatz der NATO in Libyen ist, sondern unterstreicht vor allem eins. Der Einsatz wird in völliger Übereinstimmung mit dem UN-Mandat fortgesetzt, so lange wie nötig, aber keinen Tag länger. Doch genau daran richten sich immer mehr Fragen. Die UNO hat den Schutz der Zivilbevölkerung erlaubt, keinen Krieg. Aber welche Zivilisten die NATO mit ihren Luftangriffen schützt, können nicht einmal ihre Militärs sagen. Ich weiß das auch nicht für jedes Ziel. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Gaddafi-Apparat ganz generell eine Bedrohung ist und war und dass er weiter ganz allgemein die Bevölkerung bedroht. Und jetzt in Sirte, wo die Bevölkerung eher auf Gaddafis Seite ist, wird die NATO sie da gegen die Rebellen schützen? Die Anti-Gaddafi-Truppen haben keine Absicht gezeigt, systematische Angriffe gegen die Bevölkerung zu führen. Und was ist mit Bodentruppen? Wir haben dort keine Bodentruppen. Wir tauschen nur Informationen aus mit Kräften, die alliierte Nationen dort am Boden haben. Und so geht das immer weiter. Die NATO windet sich, aber sie macht klar, für sie besteht der Schutz der Bevölkerung darin, Gaddafis Regime in Grund und Boden zu bomben. Eine nicht gerade enge Interpretation des UN-Mandates, die ihr noch auf die Füße fallen könnte. Dann etwa, wenn sie sich eines Tages wieder einmal bei den Vereinten Nationen um ein Mandat bemühen muss.
In Syrien gehen weiter tausende Menschen auf die Straße, um den Rückzug von Präsident Assad zu erzwingen. In der Hauptstadt Damaskus, in Homs und in der Region um Daraa protestierten heute wieder zahlreiche Regierungsgegner. Und wieder gingen die Sicherheitskräfte offenbar mit Gewalt gegen sie vor. Dabei sollen nach Angaben von Aktivisten mindestens 7 Menschen getötet worden sein.
Soldaten gegen Demonstranten. Auf der Straße in Daraa treffen sie aufeinander. Das Video gedreht und veröffentlicht von Assad-Gegnern. Ein Panzer auf der Straße heimlich mit dem Handy gefilmt. In vielen Städten Syriens hatten sich die Menschen versammelt, um gegen die Regierung zu protestieren, nach den Gebeten zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Doch dann fallen Schüsse. Nach Angaben der Regimegegner soll die Regierung das Feuer auf Demonstranten eröffnet haben, in Daraa im Süden des Landes und weiter nördlich in Homs. Mehrere Menschen sollen getötet und viele verletzt worden sein. Auch außerhalb des Landes protestierten Exilsyrer, wie hier im Nachbarland Jordanien. Statt des großen Festes am Ramadanende Demonstrationen und Kundgebungen. In Syrien werden die Menschen unterdrückt und gequält. Wenn wir diesen Tyrannen los sind, dann werden wir ein richtiges Fest feiern. Wir werden Assad für all das verantwortlich machen, was er unserem Volk antut. Mit einem Ölembargo will die EU nun Syrien wirtschaftlich schwächen und Staatschef Assad zwingen, die Gewalt gegen sein eigenes Volk endlich zu beenden. Genau wie zuvor in Libyen hat mittlerweile auch die syrische Opposition einen Übergangsrat gebildet, dessen Ziel der Sturz des Regimes von Präsident Assad.
In Japan ist der bisherige Finanzminister Noda zum neuen Premierminister gewählt worden. Beide Kammern des Parlaments stimmten in Tokio für den 54-Jährigen. Noda ist der 6. japanische Regierungschef innerhalb von 5 Jahren. Er soll das hochverschuldete Land wieder auf Kurs bringen. Japan kämpft mit den Folgen des Tsunamis und der Atomkatastrophe von Fukushima.
An der Ostküste der USA kämpfen immer noch viele Menschen mit den Folgen des Tropensturms Irene. Im Bundesstaat New Jersey stehen zahlreiche Häuser unter Wasser. Bewohner wurden mit Schlauchbooten in Sicherheit gebracht. Auf dem Weg in Richtung Kanada hatte sich der Sturm abgeschwächt. Insgesamt kamen etwa 40 Menschen ums Leben. Die Schäden werden auf bis zu 7 Milliarden Euro geschätzt.
Die Zukunft des neuen Kraftstoffs E10 wird von immer mehr Politikern in Frage gestellt. Aus der FDP heißt es, die Einführung sei gescheitert. Die Benzinsorte mit einer Beimischung von 10% Ethanol aus Pflanzen war wegen Klimaschutzvorgaben der EU auf den Markt gebracht worden. Der Kraftstoff wird aber kaum nachgefragt. Um für mögliche Strafzahlungen vorzusorgen, haben Mineralölkonzerne bereits die Benzinpreise erhöht.
Erhöhte Spritpreise, weil E10 ein Ladenhüter ist. Wegen der Absatzflaute befürchtet die Mineralölwirtschaft im kommenden Jahr Strafgelder. Die Kosten werden deshalb vorab an die Kunden weitergegeben und die sind empört.
Dass wieder die kleinen Leute bezahlen müssen, was da teilweise ja sehr unprofessionell geplant wurde, auch in der rumgesetzt wurde.
Ich finde es nicht in Ordnung, ist eigentlich die Politik da gefragt, die da eigentlich einschreiten muss.
Aber auch in der Politik ist die Verärgerung über den Preisaufschlag groß. Immer lauter werden die Stimmen, die E10 grundsätzlich in Frage stellen. Man müsse neu nachdenken, heißt es nun.
Aus verbraucherpolitischer Sicht muss man klar sagen, dass es nicht so weitergehen kann, dass der Verbraucher dafür zahlen muss, dass die E10-Einführung nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und von daher müssen wir darauf schauen, dass hier nicht über weiterhin steigende Benzinpreise im Bereich Super sich die Mineralölkonzerne eine goldene Nase verdienen.
Aus den Reihen der FDP kommt auch die Forderung, man müsse stattdessen mehr auf Biodiesel setzen. Widerspruch von Umweltverbänden, dadurch werde die Natur noch mehr belastet.
Die FDP-Forderung ist eine Forderung im Interesse der Industrie und hat mit Natur, Umweltschutz, auch mit Interessen des Klimaschutzes nichts zu tun.
Und so wird über das weitere Vorgehen nun heftig diskutiert. Verbraucher müssen derweil damit rechnen, dass es bei den Aufschlägen von 2 bis 3 Cent pro Liter bleibt.
Die deutschen Leichtathleten konnten heute bei der WM in Südkorea gleich mehrere Erfolge feiern. Sie holten 3 Medaillen, und zwar jeweils eine in Gold, Silber und Bronze.
Robert Harting ist der König der Diskuswerfer. Souverän verteidigt der Berliner seinen Weltmeistertitel. Vom ersten Versuch an hatte Harting geführt, im vierten Durchgang dann aber der Wurf des Abends. 68,97 Meter, er wiederholt seinen Triumph von Berlin, ist aber ein nachdenklicherer Sieger als vor 2 Jahren.
Ich möchte auch dieses Gold jemandem widmen, und zwar Markus Mattes, sein Kamerad. Ist im Mai gefallen in Afghanistan und ich weiß, dass du zuguckst.
Im Stabhochsprung gewinnt Martina Struth sensationell die Silbermedaille. Völlig unerwartet überspringt sie 4,80 Meter, neuer deutscher Rekord. Nur die Brasilianerin Fabiana Moura sprang noch 5 Zentimeter höher.
Ich bin super gut gesprungen, ich habe mich super gut gefühlt. Und die 80 im ersten, und dann wurde ich ein bisschen hippelig, weil immer mein Name ganz oben stand. Und dann habe ich gedacht, was ist denn nur los, wollen die alle nicht? Und ich weiß gar nicht, worüber ich mich zuerst freuen soll.
Die 3. Medaille des Abends, Bronze im Siebenkampf für Jennifer Oeser. Sie rettet im abschließenden 800-Meter-Lauf ihren Vorsprung ins Ziel, läuft so schnell wie nie zuvor. Vor ihr im Endklassement nur die Weltmeisterin Tatjana Tschernova und die Britin Jessica Ennis.
Ein Düsseldorfer Galerist hat offenbar 4 Aquarelle des sozialkritischen Malers Otto Dix gefunden. Die meisten galten seit Jahrzehnten als vermisst. Die frühen Werke sollen um 1922-23 entstanden sein. Das Bild Nächtens galt 90 Jahre lang als verschollen, ebenso dieses Aquarell namens Soubrette. Völlig unbekannt war bisher das großformatige Werk Strich 3. Die Arbeiten wurden in einem Nachlass in Bayern gefunden. Einige von ihnen werden auf bis zu 200.000 Euro geschätzt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 31. August.
Das Tief über der Ostsee bringt dem Norden Deutschlands morgen noch kühles Schauerwetter. Weiter südlich sorgt hoher Luftdruck für mehr Sonne und steigende Temperaturen. Im Norden gibt's heute Nacht dichte Wolken und vor allem in Küstennähe auch Schauer. Ansonsten zeigen sich neben Wolken auch häufig die Sterne. In einigen Regionen bildet sich Nebel. Nachdem der morgen verschwunden ist, wechseln Sonne und Wolken einander ab. Die dichtesten Wolken gibt es weiterhin im Norden, wo es auch schauert. Später können sich dann am Alpenrand einzelne Gewitter entwickeln. Schwacher bis mäßiger an der Küste frischer Wind, der im Norden aus Südwest bis West, sonst aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Unter Wolken heute Nacht meist zweistellige Temperaturen. Wo es aufklart, wird es ziemlich kühl. Morgen genau umgekehrt. Im Norden nur 15 bis 18, im Süden bei Sonne bis 25 Grad. Und in den nächsten Tagen wird es noch wärmer. Da uns am Donnerstag aber wieder feuchtere Luft erreicht, steigt im Süden auch das Schauer- und Gewitterrisiko. Ansonsten gibt's nach Nebelauflösung eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Samstag werden dann auch die Gewitter wieder seltener.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 22.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin FDP-Führung hinter Westerwelle, aber an der Parteibasis grummelt es weiter. Und Libyen, wie deutsche Unternehmen wieder ins Geschäft kommen wollen.